heute Morgen predige ich den letzten Teil zu meiner Predigt über Endzeit und biblische Prophetie. Ich bin offline. Ich bin eigentlich angemacht. Gucken wir mal, ob das jetzt klappt. Ob es an mir liegt oder an jemand anders.
Weg. Ja, jetzt geht's. So, jetzt könnt ihr mich hören. Wunderbar. Danke für die gute Unterstützung von Seiten der Technik. Heute predige ich den letzten Teil zu meiner Predigt über Endzeit oder Predigtreihe zu Endzeit und biblische Prophetie. Und wir nehmen uns wirklich Zeit, heute gemeinsam die letzten zwei Kapitel aus der Offenbarung miteinander zu lesen. Ich habe überlegt, machst du es nicht, so viel Bibeltext in einer Predigt. Aber mir geht es so, lass uns das einfach mal gönnen. Ja? Wir lesen die letzten beiden Kapitel der Offenbarung und für mich ist es auch eine Predigt, wo so wie ich diese Texte verstehe und das, was ich uns nachher sagen werde, für mich eine Botschaft der Hoffnung ist. Und nicht nur eine Botschaft der Hoffnung über etwas, das kommt, sondern auch schon eine Botschaft der Hoffnung für etwas, das ist. Im Zentrum der Predigt stehen für mich dabei die Aussagen über das neue, das himmlische Jerusalem. Und das ist auch das Thema meiner Predigt, das Leben im neuen Jerusalem. Und bevor wir gleich mit dem Bibeltext einsteigen, wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du mal blättern. Was sind so die Überschriften im Kapitel davor? Lass uns mal einen Blick auf die Überschriften werfen. In Kapitel 20 nach Luther gibt es drei prägnante Überschriften. Es startet mit das tausendjährige Reich, dann kommt der letzte Kampf und dann am Schluss das Weltgericht. Und wenn wir so Kapitel 20 lesen, dann beschreibt es für uns das Ende der Geschichte und das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Und dann nach Kapitel 20 setzt Kapitel 21 an. Und es beschreibt eine neue Welt, ein neuer Himmel, eine neue Erde, das neue Jerusalem, das vom Himmel herabkommt. Und ich will mit euch jetzt die beiden Kapitel 21 und 22 lesen und dann eben auf einige Aussagen eingehen, die mir für uns und unser Verständnis vom Leben im neuen Jerusalem, im himmlischen Jerusalem wichtig sind. Und ich lese den ganzen Text nach der revidierten Elberfelder Übersetzung. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Wer überwindet, wird dies erben. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Aber die Feigen und Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, voll der sieben letzten Plagen und redete mit mir und sprach: Komm her, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes zeigen. Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jaspisstein. Und sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und an den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, welche die Namen der 12 Stämme der Söhne Israels sind. Nach Osten 3 Tore und nach Norden 3 Tore und nach Süden 3 Tore und nach Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen 12 Namen, die 12 Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hatte ein Maß, ein goldenes Rohr, um die Stadt und ihre Tore und ihre Mauer zu messen. Und die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Stadien. Ihre Länge und Breite und Höhe sind gleich. Und er maß ihre Mauer 144 Ellen eines Menschenmaß, das ist eines Engels Maß. Und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis und die Stadt reines Gold, gleich reinem Glas. Die Grundsteine der Mauer der Stadt waren mit jeder Art Edelstein geschmückt. Der erste Grundstein ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sarda, der siebte ein Chrysolit, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Und die 12 Tore waren 12 Perlen, je eines der Tore war aus einer Perle und die Straße der Stadt reines Gold wie durchsichtiges Glas. Und ich sah keinen Tempel in ihr. Denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Und die Nationen werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Und ihre Tore werden bei Tag nicht geschlossen werden, denn Nacht wird dort nicht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr bringen. Und alles Unreine wird nicht in sie hineinkommen, noch derjenige, der Gräuel und Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Und keinerlei Fluch wird mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und Nacht wird nicht mehr sein, und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne, denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er sprach zu mir: Diese Worte sind gewiss und wahrhaftig, und der Herr, der Gott der Geister, der Propheten, hat seinen Engel gesandt, seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und siehe, ich komme bald. Glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Und ich, Johannes, bin der, welcher diese Dinge hörte und sah. Und als ich sie hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und er spricht zu mir: Siehe zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an. Und er spricht zu mir: Versiegle nicht die Worte der Weissagung dieses Buches, denn die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, tue noch Unrecht, und der Unreine verunreinige sich noch, und der Gerechte übe noch Gerechtigkeit, und der Heilige heilige sich noch. Siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir, um einem jedem zu vergelten, wie sein Werk ist. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sagen: Komm. Und wer es hört, spreche: Komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, nehme Wasser des Lebens umsonst. Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört: Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand etwas von den Worten des Buches der Weissagung wegnimmt, so wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben ist. Der diese Dinge bezeugt, spricht: Ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Amen. Wort des lebendigen Gottes. Das war jetzt der ganze Text. Und man kann nicht auf alles eingehen. Aber ich will einige Aussagen beleuchten, so wie mit einem Scheinwerfer sie in den Mittelpunkt stellen, anstrahlen, damit wir in dieser Auswahl einfach schauen, was ist da für uns wichtig und wertvoll. Auch für das Thema, wie wir Hoffnung bekommen, die in diesem Text auch drin steckt. Und die erste Aussage, das erste, was mir wichtig ist, ist uns zu sagen: Jesus Christus spricht zu uns. Jesus Christus, der, an den wir glauben. Und es wird in diesem Text immer und immer wiederholt. Offenbarung 21, 5 und 6. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und damit fängt es an. Wir sollen uns auf diese Worte verlassen. Und ihr seht auch vorne jetzt einen nächsten Text, der genau das Gleiche sagt. Wieder Jesus, der redet. Und der uns etwas darüber sagt, wie verlässlich wir das, was in diesem Buch der Offenbarung drin steht, verstehen können. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Und dann gibt es diese Aussage über den Fluch, wenn jemand etwas hinzutut oder wegnimmt. Also Jesus selbst bezeichnet sich als Urheber dieses prophetischen Buches, und zwar der Offenbarung als Ganzes. Es ist eine Einheit, ein prophetisches Buch, eine Botschaft an die Gemeinden. Und die Wirkung einer gesunden Lehre über die Offenbarung, das lese ich jetzt nicht nochmal, aber ihr habt das im Ohr von den letzten Predigt, auch von einem Vers vorhin, ist Freude. Dass die diese Worte der Offenbarung hören und im Sinne Jesu deuten, Hoffnung und Freude bekommen, weil sie wissen, worauf sie zugehen und auch wissen, was ist. Was ist die zweite Aussage? Und jetzt will ich zum neuen Jerusalem kommen, denn das ist ja die Frage: Was oder wer ist das neue Jerusalem und wann kommt diese Stadt? Das ist ja so die Hauptgeschichte in diesem Text. Die wird ja auch beschrieben in allen möglichen Farben. Und Edelstein kann man fast sagen, ja, und das ist ein prophetisches Bild. Und an der Stelle erinnert euch einmal an die Predigt, die ich ganz als erstes zu dieser Serie gehalten habe. Wie gehen wir mit prophetischen Bildern in der Bibel um? Meine Antwort damals war, und das will ich heute in dieser Predigt auch mit euch sozusagen durchbuchstabieren, dass prophetische Bilder in der Bibel auch in der Bibel gedeutet werden müssen. Also wir schauen, wo gibt es eine Klartext Gottes für das, was wir als prophetisches Bild vor uns haben. Und was ist jetzt die Stadt? Und da schauen wir uns die nächste Folie an, Offenbarung 21, Vers 9 und 10. Denn da lesen wir die Antwort. Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten voll der sieben letzten Plagen und redete mit mir und sprach, komm her, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes zeigen. Und er führte mich in Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Was ist die Stadt? Und wenn wir diesen Text lesen, erfahren wir die Antwort. Die Stadt ist die Braut. Die Braut Jesu ist die Stadt Jerusalem aus dem Himmel. Und wer ist die Braut? Die Braut Jesu ist die Gemeinde, das sind wir. Jetzt könnte ich noch eine Bibelarbeit darüber machen. Wo hat man das her, dass die Braut Jesu, die Braut des Lammes, die Gemeinde ist? Das mache ich jetzt nicht, weil das ist auch ein Thema, das ist unstrittig in der christlichen Lehre. Das ist Konsens. Die Braut Jesu. Das ist die Gemeinde. Die Braut Jesu ist also die Gemeinde. Und wenn das stimmt, dann haben wir eine Antwort darauf, wer die Stadt ist. Was ist jetzt die Stadt? Wer ist die Stadt? Wer ist das neue Jerusalem? Und die Antwort ist, es ist die Gemeinde Jesu. Das sind wir. Wir sind die Braut und wir sind die Stadt. Und ihr merkt hier auch, wie prophetische Bilder funktionieren. Das ist nicht logisch. Ja? Da wird angekündigt, ich zeige dir die Braut. Und dann wird er auf den Berg geführt, der Johannes, und dann sieht er eine Stadt. Und das ist dann die Braut. Das heißt, die Bedeutung wird in eins gesetzt. Wir sind das neue Jerusalem, das vom Himmel herabkommt. Und wie kommt man darauf? Schaut euch einfach den Text an. Und lasst uns erkennen, nicht nur an dieser Stelle, sondern da gehe ich jetzt mit euch durch, wie dieser Text die Situation der Gemeinde Jesu beschreibt. Es geht nicht um das neue Jerusalem, das kommen wird, sondern um das neue Jerusalem, das schon gekommen ist und das ewig Bestand haben wird. Und wenn wir uns diese beiden Kapitel anschauen, Kapitel 21 und 22, dann gibt es zwei Arten von Beschreibung. Einmal die Beschreibung der Maße und der sozusagen Länge, Höhe, Breite und der Bestandteile, also der Stoffe, aus denen diese Stadt besteht, aber dann auch eine inhaltliche Beschreibung. Wie ist das Leben in dieser Stadt? Was charakterisiert diese Stadt? Und auf diesen zweiten Teil will ich mich konzentrieren. Denn dabei erkennen wir ganz leicht, dass Jesus in dieser Vision vom neuen Jerusalem über uns als seine Gemeinde heute redet. Das neue Jerusalem, das Leben, das will ich mit euch als nächstes anschauen. Wer sind die Bürger? Wir schauen die nächste Folie an. Vers 27. Und ihr seht das unterstrichen. In diese Stadt kommt hinein oder Bürger dieser Stadt sind die, die im Buch des Lebens stehen. Wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn der dein Herr und dein Gott ist, dann gehörst du zu dieser Stadt. Du bist ein Bewohner, jemand, der dort ein- und ausgeht. Und was erfahren wir noch über diese Stadt? Das ist die nächste Folie, die Verse 22 bis 24. Lasst es uns nacheinander durchgehen. Es wird die Frage aufgeworfen, was ist mit einem Tempel? Also in der damaligen Zeit, da wo Gott ist, ist ein Tempel. Und hier wird diese Stadt beschrieben, das neue Jerusalem. Und ich sah keinen Tempel in ihr, heißt es. Und der Herr, Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Dieses neue Jerusalem hat keinen Tempel, denn Gott selbst ist ihr Tempel. Und das ist auch unsere Situation, denn wo ist denn dein Tempel? Und dann erfahren wir im Wort Gottes, dass du der Tempel Gottes bist, weil der Tempel ist immer der Ort, in dem Gott wohnt. Und wenn Gott in dir wohnt und auf dem Thron deines Lebens sitzt, dann bist du der Tempel Gottes. Gott selbst, die Beziehung zu ihm ist dein Tempel. Aber das gilt nicht nur für jeden persönlich, sondern das Bild des Tempels ist auch etwas, was für die Gemeinde als Ganzes beschrieben wird. Die Gemeinde als Ganzes ist der Tempel Gottes und wir, jeder Einzelne, der zu der Gemeinde Jesu gehört, ist ein lebendiger Stein in diesem Tempel. Insofern ist die ganze Stadt der Tempel. Gott selbst lebt in ihr und wir sind ein Teil davon. Und dann geht es weiter in Vers 23, das wird beschrieben, woher kommt das Licht? Normalerweise ist es immer so, also das ist ja eine wir brauchen, gerade wenn es dunkel ist, brauchen wir Licht. Und Licht braucht immer eine Quelle. Und hier wird eine Situation beschrieben, wo es keine Nacht gibt, auch keine Leuchtquelle an sich mehr gibt, sondern woher kommt das Licht? Das Lamm ist ihr Licht, wird gesagt. Und Jesus ist dieses Lamm. Und Jesus ist das Licht. Kommt euch das bekannt vor? Jesus als Licht, das leuchtet in der Stadt. Und was bedeutet das, wenn wir das auf uns beziehen? Und das erinnert uns an ein Wort von Jesus in Matthäus 5, 14 bis 16. Da sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Also durch die Gemeinde, die das neue Jerusalem ist, soll das Licht Jesu vor den Menschen leuchten, damit Gott die Ehre bekommt. Und dann geschieht, was in Vers 24 beschrieben ist. Die Nationen werden im Licht des neuen Jerusalems wandeln. Das ist der Text. Und die Nationen werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Und wir gehen weiter in der Aussage. Nächste Folie, Kapitel 22, die ersten beiden Verse. Und das finde ich, ist für mich einer der Höhepunkte in diesem Text. Kapitel 22, 1 und 2. Diese Stadt ist ein Ort, in der etwas geschieht, was den Nationen Heilung bringt. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht bringt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Der Strom von Wasser des Lebens kommt vom Thron Gottes. Wo ist dieser Thron Gottes jetzt? Er ist in dir und in mir, in unseren Herzen. Du hast Jesus, wenn du dich dafür entschieden hast, auf den Thron gesetzt. Und das bewirkt, Jesus Christus, wenn wir ihm diesen Raum geben in unserem Leben, bewirkt, dass in jedem, der so zu ihm gehört, eine Quelle lebendigen Wassers in ihm ist. Diese Quelle, von der hier die Rede ist, hat jeder, der zu Jesus gehört, in sich. Jesus sagt das in Johannes 7, 38 und 39. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Und an dieser Stelle empfehle ich euch die Predigt von Christian an Pfingsten. Da ging es genau darum, wie dieser Strom vom Thron Gottes her in die Welt geht und Veränderung bewirkt. Und seit Pfingsten, dem Start der Gemeinde, gibt es diese Quelle mit Lebenswasser im Herzen der Menschen, ist die Gemeinde ein Ort, wo von Gott ein Segensstrom in die Welt hinausfließt. In uns ist also der Thron Gottes, er ist König und der Heilige Geist in uns bewirkt, dass in uns eine Quelle lebendigen Wassers sprudelt. Und am Wasser steht der Baum des Lebens, der Frucht bringt. Und wir gehen in diesem Bild weiter. Wer ist der Baum des Lebens? Wer bringt Frucht? Und der Baum des Lebens ist ein Ausdruck für Jesus Christus selbst. Auch hier deuten sich Bibeltexte gegenseitig und helfen uns zu verstehen, wie Gott mit uns und durch uns wirken möchte. In Johannes 15 verwendet Jesus das Gleichnis vom Weinstock und Reben und deutet es auf ihn und seine Nachfolger. Und da heißt es, wenn wir an ihm bleiben, an Jesus dranbleiben, wird Frucht automatisch an, in und durch uns wachsen. Und jetzt kommt für mich eben der Clou aus diesem Text in Offenbarung 22. Diese Frucht, die von Menschen, die mit Jesus Christus verbunden sind, diese Frucht ist dazu da, unsere Nation zu heilen. Hier ist ein Segensweg von Gott für unsere Nation, für Deutschland, für Europa und damit auch für die Welt drin. Das ist für uns heute. Das ist nicht erst für später. Und spätestens jetzt merken wir, dass die Offenbarung keinen linearen Zeitablauf darstellen möchte. Es gibt solche Deutungen der Offenbarung. Vielleicht kennst du das, so ein Endzeitpanorama oder ein Panorama der Heilsgeschichte. Dann gibt es ganz viele Ereignisse, die aufgezeigt sind. Aber so funktioniert die Offenbarung nicht. Weil in Kapitel 20 hat die Geschichte geendet. Die letzte Schlacht ist geschlagen. Wenn das so wäre, dass die Offenbarung linear wäre, wozu dann noch im himmlischen Jerusalem Blätter vom Baum des Lebens, die eine Frucht haben, um die Nation zu heilen? Die Offenbarung stellt uns keinen Fahrplan dar, auch wenn sie uns Dinge über die Zukunft sagt. Es ist ein prophetisches Buch. Es stellt auch keine Elemente von christlichem Science-Fiction dar. Und ich hatte das mal, ich habe darüber diese Predigt oder diesen Text schon mal gepredigt. Und dann habe ich gesagt, das himmlische Jerusalem ist kein Würfel, der am Ende der Zeit vom Himmel herabschwebt. Für einige war das ganz schwer zu verstehen, weil sie haben sich das immer so vorgestellt. Am Ende der Zeit kommt ein Würfel vom Himmel und irgendwie ist das dann das Ziel. Aber da schwebt kein Himmel vom Würfel, sondern das himmlische Jerusalem, wo der Baum des Lebens ist und der Strom vom Thron Gottes fließt, ist etwas, was für uns heute wichtig ist, für unsere Nation wichtig ist, wo wir Frucht bringen sollen, damit unsere Nation Heilung erfährt. Wenn du solche Endzeitpanoramen gelernt hast, hier meine Empfehlung, leg es beiseite. Es passt nicht zur Offenbarung als prophetisches Buch. Auch das Konzept eines linearen Zeitplans passt mit der Offenbarung nicht. Und es passt auch nicht mit der einfachen, klaren Endzeitlehre Jesu, der sagt, ich gehe und ich komme jederzeit wieder. Lebt so, dass ihr bereit seid. Wisst, wo ich euch hingestellt habe, was eure Gabe und eure Berufung ist. Und seid treu in dem Dienst, den ich euch gegeben habe. Und seid jederzeit bereit, dass ich komme. Ohne, dass wir vorher noch Dinge erwarten müssen. Das muss erst passieren, das muss erst passieren, das muss erst passieren. Letzte Aussage, oder ich komme so Richtung Ziel. Da sind natürlich Dinge beschrieben in diesem Text, die noch nicht eingetreten sind, wo mir völlig klar ist, das ist noch eine Situation, auf die wir warten. Es geht so ineinander, das, was schon jetzt ist und das, was noch nicht da ist. Und das ist typisch für Prophetie. Und wir nehmen das in der nächsten Folie, Offenbarung 21, 1 bis 4. Und auch das ist eine Hoffnungsperspektive für uns, auf die wir zugehen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde und der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und wie sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das Alte ist vergangen. Hier eine Perspektive, kein Tod, kein Schmerz. Und Schmerz und Tod prägen heute immer noch unsere Erfahrungen. Und auf diese Situation, die hier beschrieben ist, warten wir noch. Und Jesus sagt dir heute, du bist ein Teil davon. Vor Jesus Christus, dem Ewigen, ist Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nur Gegenwart. Das, was kommen wird, ist für Jesus schon Realität im Hier und Heute, in dieser Ewigkeitsperspektive. Und deswegen ist das, was für uns zukünftig ist, für Jesus schon Realität. Und Jesus sagt, und das ist wieder die nächste Folie, Verse 8 und 5, er macht alles neu. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Und dann wird auch ganz am Ende der Zeit sichtbar werden, wer gerettet ist und wer verloren ist. Für Jesus ist das klar, für uns ist das nicht deutlich. Und das sind die Verse 7 und 8. Das ist die letzte Folie, glaube ich. Ja, ist noch drauf. Wer überwindet, wird dies erben und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein, Tochter sein. Aber die Feigen und Ungläubigen und mit Gräuel befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Die, die zu Jesus gehören, bekommen das Erbe, den neuen Himmel und die neue Erde. Die anderen, von denen wir nicht wissen, wer das ist, die sind im zweiten Tod. Hier werden einfach Menschen beschrieben, die diese, so wie wir das heute predigen, ja, die diese Einladung für eine Beziehung mit dem lebendigen Gott nicht angenommen haben, nachdem Jesus sie angesprochen hat. Und jetzt gibt es einen Punkt, mit dem ich enden möchte. Wenn du das jetzt hörst und du hast ja auch gehört als Teil dieser Predigt, wie man Bürger in diesem neuen Jerusalem wird, wie man dieses Erbe empfängt. Und dann ist der Weg, den wir als Gemeinde Jesu zeigen können, der, dass wir sagen, Jesus Christus ist der Weg zu dieser Stadt, zu dieser Gemeinde, die zu ihm gehört. Und wenn du dabei sein möchtest, dieses Erbe haben möchtest, dann kannst du dich dafür entscheiden. Wenn Gott dir Glaube gibt, dass du sagen kannst, ich glaube, Jesus ist wirklich Gott. Ich glaube, er ist für mich am Kreuz gestorben und auferstanden. Ich vertraue ihm so, dass ich sage, es ist eine gute Entscheidung, mein Leben, wo ich Gott bin, aufzugeben und ihn als Herrn und König des meines Lebens einzusetzen. Dann sag dazu ja. Und das ist der Durchgang zu dieser neuen Existenz. Als Kind Gottes, so wirst du eine Tochter, ein Sohn Gottes, indem du Jesus als König im Glauben in dein Leben einnimmst. Wenn du spürst, dass dich das heute anspricht, ob du jetzt hier bist oder am Livestream zuschaust oder später die Aufnahmen hörst, da wo du bist, knie dich hin, sprich dieses Gebet, gib Jesus dein Leben. Denn Jesus möchte, dass jeder Mensch in dieser Zukunft ankommt, aber nicht nur in der Zukunft, sondern schon heute Teil seiner Gemeinde, Teil von diesem neuen himmlischen Jerusalem wird. Amen.